Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Morgenthema Falsche Messias. In Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 finden wir die Ölbergrede Jesu über die Anfangs- und die Endzeit. Die Vorgeschichte ist diese: nach einem Tag voll harter Auseinandersetzungen mit verschiedenen Gruppen des Judentums ging der Herr Jesus aus dem Tempel in Jerusalem hinaus. Zusammen mit den Jüngern ging er hinüber durchs Kidrontal auf den Ölberg. Dort hat man den schönsten Blick auf den Tempelplatz, weil der Ölberg ein bisschen höher ist als der Tempelberg. Und da hatten die Jünger einige Fragen, und zwar, weil der Jesus, als er aus dem Tempel hinausging, ihnen sagte: Seht ihr alle diese Dinge? Es kommen Tage, da wird nicht ein Stein auf dem anderen Stein stehen, alles wird hier abgebrochen werden. Das hat die Jünger sehr beunruhigt. War doch der Tempel zu Jerusalem damals das herrlichste Gebäude auf der ganzen Welt. Und so haben sie auf dem Ölberg an diesem Dienstagabend vier Fragen gestellt. Und zwar erstens: Wann wird die Zerstörung des zweiten Tempels stattfinden? Diese Frage kommt vor in allen drei Evangelien: Matthäus 24, 3, Markus 13, Vers 4 und Lukas 21, Vers 7. Aber zweitens haben sie auch gefragt: Was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Diese Frage kommt nur in Lukas 21, Vers 7 vor und wird eigentlich auch nur dort beantwortet. Die dritte Frage war: Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Diese Frage findet sich in Matthäus 24, 3 und Markus 13, 4. Also für die Jünger war klar, der Jesus Christus war nun das erste Mal gekommen. Er wird ein zweites Mal kommen. Aber sie wollten wissen, wie kann man die Zeit erkennen, wenn dieses Ereignis kurz bevorsteht? Und so fragen sie auch viertens: Was ist das Zeichen des Abschlusses der gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Periode? Sie fragen: Was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? So muss man das übersetzen, wenn es da im Griechischen heißt. In der Fußnote habe ich das angefügt: Syntheleia tou aionos. Luther hat falsch übersetzt. Also an dieser Stelle falsch. Er hat eine ganz gute, wunderbare Übersetzung gemacht. Aber das war nicht richtig hier. Er übersetzt das Ende der Welt. Aber dieser Ausdruck muss in einem jüdischen Kontext verstanden werden. Die Rabbiner unterschieden nämlich zwischen diesem Zeitalter, in dem wir leben, hebräisch Ha'olam Hazeh, und dem kommenden Zeitalter, Ha'olam Haba, in dem der Messias sein Weltreich nach Daniel 7, Vers 13 und folgende aufrichten wird. Und es ist so, auch im Neuen Testament wird die Unterscheidung von einem gegenwärtigen und einem zukünftigen Zeitalter in Bestätigung der rabbinischen Sicht ausdrücklich gelehrt. So zum Beispiel Matthäus 12, 32, Markus 10, Vers 30, Lukas 18, Vers 30 und Epheser 1, Vers 21. Die Jünger wollten also wissen, was ist das Zeichen, wenn diese Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias zum Abschluss kommt. Was ist das Zeichen, wenn dann wirklich das messianische Reich anbrechen soll? Nun, der Herr Jesus gibt Antworten auf alle diese Fragen. Und so ist diese Endzeitrede sehr, sehr bedeutsam. Sie macht eben auch klar, die Endzeit hat nichts zu tun mit dem Weltuntergang, sondern einfach mit dem Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Messias. Es ist das Ende dieser Zwischenzeit. Das ist die Endzeit. Aber weil die Jünger eben auch Fragen hatten im Blick auf die Zerstörung des Tempels, die ja eigentlich noch in ihrer Zeitperiode stattfand, später im Jahr 70, so beantwortete Herr Jesus eigentlich Dinge in Bezug auf die Anfangszeit dieser Zwischenperiode zwischen dem ersten und zweiten Kommen und in Bezug auf die Endzeit. Und es ist so, zwei der vier Fragen beziehen sich auf die Anfangszeit, wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden, was wird das Zeichen der Zerstörung sein, und zwei beziehen sich auf die Endzeit. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Was ist das Zeichen des Abschlusses des gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Zeitalters? Nun, der Herr Jesus beantwortet in allen drei Evangelien die Fragen 3 und 4. Er sagt, endzeitliche Zeichen deuten das Ende der langen Periode zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias an. Und zwar spricht er als erstes über Massenkriege. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Das sind Massenkriege. Und dieses Phänomen wurde zum ersten Mal so schrecklich Realität ab 1914. Das war das erste Mal, dass ein Krieg stattgefunden hat in der Menschheitsgeschichte, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Und man hörte eben von Kriegen in unmittelbarer Nähe und auch von solchen ganz weit weg. Kriegsgerüchte. Das zeigt die Ausdehnung dieser Kriege. Und dann ist ja im 20. Jahrhundert noch ein zweiter Weltkrieg gekommen, 1939 bis 1945. Das hat alles in den Schatten gestellt, was je zuvor geschehen ist in der Weltgeschichte. Aber der Herr Jesus spricht, ganz kurz gesagt, über Massenkriege, mit anderen Worten Weltkriege, Revolutionen. Wir denken, dass die russische Revolution gerade 1917 ausgebrochen ist. Die Hunderte von Millionen Menschen in das Gefängnis des Kommunismus gebracht hat. Hungersnöte waren Folgen der Weltkriege. Seuchen, die spanische Grippe, gerade am Ende des Ersten Weltkrieges mit 70 Millionen Toten. Erdbeben. Gerade in dieser Zeit gab es ganz verheerende Erdbeben. Vor dem Ersten Weltkrieg und gerade nach dem Ersten Weltkrieg wieder. Und dann begannen die Christenverfolgungen in den kommunistischen Ländern. Auch davon spricht der Herr Jesus. Dann werden sie euch überliefern und euch töten. Er spricht von falschen Propheten, Zeichen und Wunder, massenweisem Abfall vom Glauben, vom Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit und in Lukas Evangelium sogar noch von Sturmfluten und Schreckensereignissen, Terrorismus. Die Antworten auf die Fragen 1 und 2 finden sich in Lukas 21, 12 bis 24. Nachdem der Herr über die Endzeit gesprochen hat, sagt er plötzlich, vor diesem allem aber. Und dann spricht er über die Verfolgung der ersten Christen, so wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Der Jesus sagt, es werden euch vor Statthalter bringen und vor Könige. Nun, das ist genau geschehen. Zum Beispiel Paulus war vor dem Statthalter Felix, dann war er vor dem Statthalter Festus. Der Jesus sagt, vor Könige in der Mehrzahl. In Apostelgeschichte 27 steht Paulus vor König Agrippa, einem Unterkönig des Königs der Könige in Rom. Aber weil er sich berufen hatte auf den Kaiser, kommt er dann nach einer langen Schiffsfahrt im Jahr 60 nach Rom, ist dort 2 Jahre Gefangener, um dann schließlich vor Kaiser Nero zu erscheinen. Und dann sagt der Herr Jesus, und wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von Heerscharen, dann sollt ihr wissen, dass die Zerstörung nahe ist. Und tatsächlich im Jahr 68 haben die römischen Legionären ihre Lager rund um Jerusalem aufgestellt und dann war klar für die Judenchristen, jetzt kommt das Ende Jerusalems und des Tempels. Und sie haben, wie es dort in Lukas 21 steht, die Flucht ergriffen und konnten alle in Sicherheit gebracht werden in Pella. Keiner kam dann bei der späteren Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 ums Leben, weil sie eben auf diese Prophetie gehört haben. Also man kann sagen, der Herr Jesus spricht in der Ölbergrede nicht nur über die Endzeit, wie man so oft sagt, sondern spricht über die Anfangszeit und über die Endzeit. Aber diese Rede über die Anfangs- und die Endzeit eröffnet der Herr Jesus mit einer allgemeinen Warnung. Matthäus 24, Verse 4 bis 6. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu oder passt auf, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Christus ist griechisch für Messias. Und sie werden viele verführen. Und dann sagt ihr, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Dann kommt das erste Zeichen der Endzeit. Und das wird eigentlich gegenüber dieser allgemeinen Warnung mit dem Wörtchen aber abgesetzt. Ja? Markus 13, Vers 5. Jesus aber antwortete ihnen und fing an zu reden. Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Und sie werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Auch da wird das erste Endzeitzeichen abgesetzt. Durch das Wort aber. Lukas 21, 8. Ihr sprach aber, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist nahe gekommen. Das heißt, die Zeit der Erlösung für das jüdische Volk. Die Zeit des messianischen Reiches. Geht ihnen nun nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, also Kriegen und Revolutionen, auch das wird wieder abgesetzt mit dem Wörtchen aber. Nun, daraus folgt, die falschen Messiasse bilden eigentlich das Bindeglied zwischen der Anfangszeit und der Endzeit. Der Jesus kündigt also an, dass viele falsche Messiasse kommen werden, aber das erstreckt sich von der Anfangszeit bis in die Endzeit. Was sind die Kennzeichen? Erstens, sie geben sich als der verheißene Messias aus. Ich bin der Christus, beziehungsweise Messias, oder einfach ich bin's. Zweitens, sie behaupten, dass nun die messianische Heilszeit anbrechen wird. Die Zeit ist nahe gekommen. Drittens, sie werden viele verführen. Und viertens, der Herr warnt seine Jünger, diesen Messiasen zu folgen. Nun, die Jünger sind interessante Zuhörer. Sie waren einerseits Juden, aber gleichzeitig waren sie Messiasgläubige. Also das, was eigentlich heute ein Christ ausmacht. Ein Christ ist jemand, der an Christus glaubt, Christus nachfolgt. Und so hat eigentlich diese Warnung des Herrn eine Bedeutung für Juden, aber auch für Christen. Und wir werden sehen, diese falschen Messiasse, die im Judentum aufgetreten sind, ich werde mich auf diese beschränken heute, die waren auch eine Gefahr für die Christenheit. Und wir werden also die komischsten Geschichten heute Morgen hören. Ich lese eigentlich nicht gerne Romane. Wieso soll ich eine Geschichte lesen, die sowieso nicht stimmt, die irgendwo nur in einem Gehirn stattgefunden hat, beziehungsweise eben nicht stattgefunden hat. Aber wir werden Geschichten hören, die sind komischer und quer als viele Geschichten, die selbst ein krankes Gehirn sich ausdenken könnte. Also das nur so als Vorwarnung. Tatsächlich traten in den vergangenen 2000 Jahren mehr als 50 Messiasse auf, wodurch unzählige Menschen verführt wurden. Das Studium der Erfüllung von Matthäus 24,5 und den Parallelstellen in Markus und Lukas hilft, im Licht des Wortes Gottes Prinzipien der Verführung aufzudecken, um sich so besser davor schützen zu können. Und der schlimmste Verführer steht noch aus. Das ist der Antichrist, der in Jesaja 57,9 einfach König genannt wird, weil er Herrscher sein wird in der Endzeit vor dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit in Israel. Auch in Daniel 11, 36 bis 39 wird er schlicht der König genannt. 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12 bezeichnet ihn als den Menschen der Sünde, den Sohn des Verderbens, der sich über alles erhebt und sich selbst in Gottes Tempel setzen wird. In 1. Johannes 2, Vers 18 sagt der Apostel: Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommen wird. Das Wort Antichrist bedeutet der, der gegen den Messias, gegen Christus ist, Anti, gegen. Aber gleichzeitig bedeutet im Griechischen Anti auch anstatt. Und so bedeutet das auch, er wird sich an die Stelle des Messias setzen und sagen: Ich bin der verheißene Erlöser. In Offenbarung 6, Verse 1 bis 2 wird der Antichrist beschrieben als ein Reiter auf einem weißen Pferd. Und damit ahmt er eigentlich das Kommen des Herrn Jesus dann in Kapitel 19, Vers 11 und folgende nach, wo der Herr aus dem Himmel mit einem weißen Pferd kommen wird. Dann in Offenbarung 13, Vers 11, das Tier aus der Erde, das mit dem heidnischen Herrscher des Römischen Reiches, dem Tier aus dem Meer, zusammenarbeiten wird, sein Propagandaminister sein wird. In Offenbarung 16, Vers 13 wird er genannt, wie in 19, Vers 20, der falsche Prophet. Der Messias sollte ja König, Priester und Prophet sein. Und so ist der Messias der falsche Prophet, der falsche Priester, der sich aber in den Tempel Gottes setzen wird, 2. Thessalonicher 2, und er ist auch der falsche König. Aber wohl uns, wenn wir den wahren Erlöser kennen und dass wir so singen können wie in dem Lied: Welch ein Freund ist unser Jesus, wo es heißt am Schluss einer Strophe: Fliehen zu ihm wir im Gebet, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Der Antichrist wird aber kommen erst nach der Entrückung der Gemeinde. Denn nach 2. Thessalonicher 2 wird der Heilige Geist, der jetzt das Böse in seiner letzten Entfaltung noch zurückhält, weggehen und dann kann er offenbar werden. Er könnte schon leben, aber niemand kann es wissen, wer es ist. Und in Offenbarung 3, Vers 10 verheißt der Herr Jesus, dass die Gemeinde in die Stunde der Versuchung nicht hineinkommen wird, sondern vorbewahrt bleibt. Aber nichtsdestotrotz sind eben in dieser ganzen Zwischenzeit unzählige falsche Messias, Antichristen gekommen. Lukas 17, 22, der Herr Jesus hat auch früher mal ganz ähnliche Dinge über die Zukunft gesagt, da lesen wir: Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe hier, oder siehe dort. Geht nicht hin, folgt auch nicht, denn gleich wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, also wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Der Jesus erklärt, wenn er wiederkommt, wird er nicht mehr so kommen wie das erste Mal, wo er in einem Raum zu sehen war als Kind. Da konnten die Hirten hingehen, sie wussten, es ist ein Kind in Windeln gewickelt. Siehe hier! Oder später, als der Herr Jesus auftrat in der Öffentlichkeit als Prediger, konnte man sagen, siehe dort! Er predigt! Es wird nicht mehr so sein. Wenn er kommt, wird er kommen so klar und so eindeutig wie der Blitz am Himmel, und er wird kommen auf den Wolken des Himmels. Aber wer eben nicht glaubt, dass der Messias schon gekommen ist, der ist, war immer gefährdet, hineinzufallen auf irgendein Kind, das geboren wird, oder auf irgendeinen Prediger, sei es in der Wüste oder irgendwo in einer Synagoge oder unter freiem Himmel. Nun, auf dem Skript folgt eine Liste falscher Messiasse. Ich habe nicht geschrieben, Liste der falschen Messiasse, denn diese 51 sind einfach die wichtigsten, aber es waren noch ein bisschen mehr. Und es ist auch nicht so, dass wir wirklich sicher sein können, dass wir alle falschen Messiasse heute noch kennen. Zum Beispiel Rabbi Moshe ben Maimon, das war der größte Rabbiner im Judentum im Mittelalter. Er schrieb an die Gemeinde in Jemen im 12. Jahrhundert einen Brief, Igeret Hateman. Die hatten dort das Problem mit einem falschen Messias. Und er musste ihnen erklären, dass das wirklich ein falscher Messias sei, den sie dort haben, sie sollen ihm nicht folgen. Und dann erzählt er noch verschiedene andere Geschichten von Messiasen, die schon früher, in früherer Zeit aufgetreten sind. Und da haben wir plötzlich Zeugnisse über Leute in diesem Brief, die wir sonst gar nicht kennen würden. Hätten wir nicht den Brief Igeret Hateman. Ich habe ihn übrigens mitgenommen. Hier. Kann man vielleicht dann nachher mal anschauen. Sefer Igeret Hateman ist ein ganzes Buch, das war aber ein Brief. Und zwar ist er hier Hebräisch und Jiddisch wiedergegeben. Es war so ein schöner Fund vor kurzem in Kanada. Bin ich im jüdischen Quartier in Montreal in einen Laden gegangen und dann habe ich gefragt, Yeshlecha, Igeret Hateman, und die sagten, Ken. Es ist schön, wenn man in Kanada einfach Hebräisch sprechen kann. Und ich habe ihn eben auf Jiddisch und Hebräisch so gekriegt. Ganz interessant, weil Moshe ben Maimon dort auch eingeht auf Daniel 9. Und er sagt, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt. Es geht um die Prophetie mit den Jahrwochen, die 69 Jahrwochen, bis der Messias kommt, dann getötet wird und dann wird Jerusalem und der Tempel zerstört. Und er sagt, aber diese Zahlen sind uns verborgen. Wir können das nicht verstehen. Und darum haben die früheren Rabbiner gesegneten Andenkens gesagt, man solle diese Rechnung nicht nachrechnen, weil man sonst die einfachen Leute im Volk zu Fall bringt, wenn sie feststellen, diese Zeiten sind abgelaufen und der Messias ist nicht gekommen. Das steht da drin. Und wenn man diese Zahlen nachrechnet, kommt man genau auf die Zeit Jesu. Und zwar auf die Zeit im Jahr 32, als er am Palmsonntag, zwei Tage vor dieser Rede, auf dem Ölberg, nach Jerusalem eingezogen ist. Und das ist doch schon eindrücklich, So klar kann bewiesen werden, und dazu noch 300 weitere Prophezeiungen über den Messias, die der Herr Jesus erfüllt hat. Der Messias ist schon längst gekommen. Aber er sagt, es ist uns verborgen, wir verstehen diese Dinge nicht. Die Zahlen sind abgelaufen, der Messias ist nicht gekommen. Und darum hatten sie das Problem dauernd mit den falschen Messiasen. Nun gehen wir durch diese Liste hindurch. Wir können natürlich in 2 Stunden nicht 51 falsche Messias behandeln. Ich habe aber am Schluss auf die Literatur hingewiesen. Ganz besonders empfehlenswert ist das Buch von Rabbo, J. Rabbo, 50 Jewish Messiahs, Jerusalem, also 50 jüdische Messias, Jerusalem 2002. Das hat ein Jude geschrieben. Und er sagt, eigentlich sind diese Geschichten bei uns im Judentum weitgehend unbekannt. Was man vielleicht kennt, ist gerade noch Shabbatai Zvi und Bar Kochba, aber all die anderen kennt man nicht. Und warum nicht? Er sagt, wir schämen uns. Und diese Scham hat dazu geführt, dass wir dieses Thema total verdrängt haben. Und weil es im Judentum verdrängt wurde, ist es auch im Christentum kaum bekannt, diese Geschichten. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum das Thema so interessiert. Weil effektiv nie viel darüber gesprochen wird. Dann gibt es aber auch auf dem Internet 2 interessante Seiten, wo man manche Informationen findet. Das eine ist die Seite der Jewish Encyclopedia. Da findet man einen Teil dieser Messias. Nun, mit einem ersten möchte ich beginnen, mit Teudas, der in den Jahren 44 bis 46 aufgetreten ist. Also etwas mehr als 10 Jahre nach dem Herrn Jesus. Aber die Jahre von Daniel waren bereits abgelaufen. Er führte eine Volksmenge zum Jordan und versprach, dass auf sein Befehl hin der Jordan sich teilen werde. Natürlich so wie bei Josua, Josua 3. Und so wollte er dieser Volksmenge, dem Volk, den Durchgang durch den Jordan gewähren, um quasi zu zeigen, jetzt ist die Zeit, wo wir das Land wieder bekommen, so wie damals unter Josua, und die Römer werden dann verschwinden. Jetzt kommt die Zeit der Erlösung. Aber die Römer haben das beobachtet. Der Prokurator Fadus, ein Nachfolger von Pontius Pilatus, sendet die Armee. Es kommt zu einem plötzlichen, unerwarteten Überfall mit vielen Toten. Viele werden gefangen. Teudas wird verhaftet, dann geköpft und sein Kopf wird nach Jerusalem gebracht. Die Bewegung ist vorbei. Übrigens, dieser Teudas darf nicht verwechselt werden mit einem Teudas, der schon viele Jahre früher aufgetreten war und erwähnt wird in Apostelgeschichte 4. Aber das war eben auch ein gebräuchlicher Name, Teudas. Der zweite Messias ist der Messias aus Ägypten, der zwischen 52 und 58 auftrat. Genau wie Teudas wird auch dieser bei Josephus Flavius in seinen Werken beschrieben. Das war ein Jude, der kam von Ägypten, wo es ja viele Juden gab damals, und er sagte, ich bin ein Prophet. Nun, der Messias musste ja der Prophet sein, nach 5. Mose 18, Vers 15. Und er sagte, kommt mir nach, eine ganze Volksmenge versammelt er in der Wüste und führt sie dann zum Ölberg, östlich von Jerusalem. Diese ganze Volksmenge stellt sich auf, damit zeigt er, ich bin wie Moses. Ein Prophet gleich Moses, 5. Mose 18, Vers 15, sollte der Messias sein. Ich bin wie Mose, der das Volk aus der Wüste führt. Ja? Und dann sagte er, auf dem Ölberg werde ich dann befehlen und die Mauern Jerusalems werden fallen, wie bei Josua. Und dann werden wir die römische Herrschaft in Jerusalem beseitigen und das Regiment übernehmen. Dann wird die messianische Zeit anbrechen. Übrigens, im Hebräerbrief wird ja erklärt, dass der Herr Jesus, der wahre Messias, größer ist als Mose, Hebräer 3 und dann Hebräer 4, größer als Josua. Also diese Bezüge zu Mose und Josua, die sind schon wichtig. Aber was ist dann geschehen? Die riesige Volksmenge ist mit dem ägyptischen Messias auf dem Ölberg. Das gefällt natürlich den Römern nicht. Das war damals unter dem Prokurator Felix, der ja in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Ja? Felix, er sandte die Reiterei und Fußtruppen. 400 Mann wurden erschlagen, 200 in Gefangenschaft gesetzt. Der Prophet entkam und wurde nie mehr wieder gesehen. Eine Anzahl der Anhänger rief allerdings das Volk zum Aufstand gegen die Römer auf. Wir haben Dörfer, jüdische Dörfer, die nicht mitmachen wollten, verbrannt und geplündert. Aber dann war es vorbei. Wir kommen schon zu drittens, dem namenlosen Propheten um 58 bis 60, sollte eigentlich da stehen. So in dieser Zeit fällt das. Er versprach Befreiung und Freiheit, wenn man ihm in die Wüste folge. Merken wir immer wieder das gleiche Motiv, ja, das eben an Mose anspielen sollte, der das Volk aus der Wüste in den Segen führen sollte. Das war damals unter dem Prokurator Festus, der ja auch in der Apostelgeschichte erwähnt wird, ja. Paulus war ja im Gefängnis in Caesarea unter Felix und dann auch unter Festus. Der sendet die Kavallerie und Fußtruppen und es scheint, die haben dann den Propheten selbst und auch seinen Nachfolger umgebracht. Auch diese Geschichte wird erzählt bei Josephus Flavius in seinen jüdischen Altertümern. Dann kommt viertens Menachem, der Galiläer, der um 66 auftrat. Er wird auch beschrieben bei Josephus Flavius im jüdischen Krieg. Er war ein Nachkomme von Judas, dem Galiläer. Dieser frühere falsche Messias, der im Jahr 6 nach Christus schon aufgetreten war, wird in Apostelgeschichte 5, 36 namentlich genannt. Nebst einem Teudas, der schon davor aufgetreten war. Aber eben nicht verwechselt werden darf mit diesem Teudas, den ich als Nummer 1 hier beschrieben habe. Ja, es geht mir nicht darum, um die Messiasse zu beschreiben, die vorher gekommen sind, sondern die, die nach dem Kommen des Herrn gekommen sind. Es gab eben auch falsche schon früher. Und der Herr Jesus hat ja erklärt, in Johannes 10, wo er sich als den guten Hirten vorstellt, wie eben alles Räuber waren, die früher schon gekommen waren, vor ihm. Also, Menachem, der Galiläer, war ein Nachkomme, nicht der direkte Sohn, sondern der Enkel von Judas, dem Galiläer. Er raubte Waffen aus dem Herodespalast in Masada, bewaffnete so seine Nachfolger, kam dann als König gekleidet nach Jerusalem, belagerte Jerusalem und eroberte überhaupt mehrere kleinere römischen Festungen, tötete den hohen Priester Ananias, das ist dieser ruchlose Ananias aus Apostelgeschichte 23, Vers 2. Paulus stand ja vor diesem hohen Priester und sagte ihm, du getünchte Wand. Ja, und der wurde also, kann man sagen, einige Jahre nachdem Paulus eben vor ihm war, wurde der so umgebracht durch einen falschen Messias. Dann zog Menachem, sein Name bedeutet übrigens Tröster, zog mit königlichem Pomp in den Tempel ein. Aber ein jüdischer Führer namens Eleazar griff ihn zusammen mit der Volksmenge an, mit Steinen. Menachem flieht, er wird verfolgt und seine Nachfolger auch. Viele werden erschlagen, Menachem entkommt nach Ofla, wird aber später trotzdem noch verhaftet, gefoltert und schließlich getötet. Auch seine Führer, die unter ihm standen, wurden getötet. Dann haben wir als Nummer 5 Jonathan den Weber, der auftrat um 72, also nach der Zerstörung Jerusalems. Aber dumm, nach Daniel 9 musste ja der Messias kommen, vor der Zerstörung Jerusalems. Ja? Also er kam nach der Zerstörung Jerusalems. Aber ziemlich knapp danach, ja? Kleine Verspätung. Er wird auch bei Josephus Flavius im jüdischen Krieg erwähnt. Er verführt eine große Volksmenge armer Leute in Kyrene, also in Libyen. Dort trat er auf. Er wurde nicht in Bethlehem geboren. Ja nun, aber das ist für falsche Messias ja offensichtlich nicht so wichtig, wie wir auch weiter sehen werden. Er führte seine Nachfolger, diese große Volksmenge, in die Wüste, natürlich in die libysche Wüste, und wollte ihnen dort Zeichen und Wunder zeigen. Natürlich wieder wie Mose. Vornehme Juden waren besorgt, informierten den dortigen Landpfleger Catullus. Dieser greift Jonathan und seine Leute an, die unbewaffnet waren. Es gab viele Tote, viele Gefangene. Jonathan entkommt, aber später wird er trotzdem noch verhaftet. Und damit war diese Bewegung auch wieder vorbei. Nun kommt unter sechstens der falsche Messias Lukuas im Jahr 115. Der wird beschrieben in verschiedenen Quellen, zum Beispiel bei Appian von Alexandria, bei dem römischen Geschichtsschreiber Cassius Dio in seiner römischen Geschichte und so weiter. Er war der Anführer im Aufstand der Juden gegen die Römer in Kyrenäa, also wieder in Libyen, aber auch in Ägypten und auf der Insel Zypern. Jahre waren vergangen seit dem Untergang Jerusalems und des Tempels und nun versuchten die Juden im Ausland einen Aufstand gegen die römische Herrschaft zu machen. Kaiser Trajan war damals in der Macht. Er schickt Marcus Turbo als General mit römischer Flotte, Kavallerie und Fußtruppen. Es gibt Hunderttausende von Toten unter den Juden. Der Kaiser befürchtete, es könnte nun auch noch in Mesopotamien, also im heutigen Irak, in Babylonien, könnte es auch noch einen Aufstand geben unter den Juden dort. Und so ließ er vorsorglich unzählige Juden auch dort umbringen. Und so wurde auch dieser Anlauf unter Lukuas eben grausam niedergeschlagen. Aber es kochte weiter im Judentum. Und so trat siebtens auf unserer Liste Bar Kochba auf. Und zwar um 132 herum trat er auf. Er wurde vielleicht etwa um 100 geboren. Rabbi Akiva, das war damals der größte Rabbiner des Judentums, bezeichnete Bar Kochba als Melech Mashiach, König Messias. Und das gab ihm natürlich das Ansehen im gesamten Judentum, außer bei den messianischen Juden. Die wussten, der Messias ist gekommen, die haben damit nichts zu tun. Die haben sich auch nicht beteiligt an dem folgenden Aufstand. Bar Kochba war ein sehr schlauer militärischer Taktiker. Und er operierte von der Wüste aus, also von der judäischen Wüste aus, gegen die Römer. Hatte gewaltige Erfolge. Übrigens im Nachhinein, nach den Entdeckungen der ersten Qumran-Höhlen in der judäischen Wüste, hat man an einem weiteren Ort in der judäischen Wüste eine Höhle entdeckt, auch wieder mit Manuskripten, Und da hat man originale Briefe von Bar Kochba entdeckt, die er damals in dieser Zeit des Aufstandes gegen die Römer geschrieben hatte. Und sein Name, Bar Kochba, heißt übrigens Sohn des Sternes, Sternensohn, und wurde dann aufgefasst als eine Anspielung auf 4. Mose 24, Vers 17, wo Bileam sagte: Ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Es geht hervor aus Jakob, es geht hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Da wird also von einem Stern, der aufgeht, in Verbindung mit dem Kommen des Herrschers, des Messias, gesprochen. Und er sagte: Ich bin nun dieser Stern. Ja, er konnte nicht einen Stern von Bethlehem vorweisen, wie der Herr Jesus. Ja, also Bar Kochba, der Sternensohn, organisierte einen erneuten Aufstand gegen Rom. Und wegen der Erfolge wurden bereits im Jahr 132 Münzen gedruckt mit der Aufschrift Jahr 1 der Erlösung. Erlösung, es ist die Zeit des Messias, wenn das jüdische Volk aus aller Drangsal befreit wird, um in den Frieden einzugehen. Aber die Römer unter Kaiser Hadrian hatten so genug von den Juden. Das war ein brutaler Krieg sondergleichen mit 580.000 Toten. Und Cassius Dio sagt, als römischer Geschichtsschreiber, und wohl noch ebenso viele starben durch die Folgen von Hunger und Pest. Über 1 Million Tote. Der Jesus sagte: Seht zu, dass niemand euch verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen. Grauenhaft, wenn man denkt, schon über 1 Million ist umgekommen bei der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Wieder über 1 Million. Und diese Hunderttausenden in Libyen, Ägypten und Zypern. Jerusalem wird nach diesem Krieg durch die Römer wieder neu aufgebaut, bekommt einen neuen Namen, Elia Capitolina. Das ist also die Stadt für Jupiter von dem Kapitol. Ein Jupitertempel wird auf den Tempelplatz gebaut, um die Juden wirklich eben zutiefst zu demütigen und zu ärgern. Und er ließ sogar den Tempelplatz durchpflügen. Das wurde ja nicht gemacht bei der Zerstörung im Jahr 70. Und erst da erfüllte sich die Prophetie aus Micha 3, Vers 12. Darum wird euretwegen Zion, das ist der Tempelberg, als Acker gepflügt werden. Und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Da erst hat sich diese Prophetie erfüllt. Den Juden wurde der Zugang in die Stadt verboten. Wir kommen zur Nummer 8. Der Moses-Messias von Kreta. Er trat auf um 440 nach Christus. Es war eine besondere Zeit. Im Jahr 395 wurde das Römische Reich gespalten. Wie ein West- und ein Oströmisches Reich. Es gab harte Unterdrückung der Juden in Kreta durch Kaiser Theodosius. Im Talmud findet man die Behauptung, die sich allerdings nicht auf die Bibel abstützt, eine rabbinische Rechnung: Der Messias kommt 85 Jubeljahre nach der Erschaffung der Welt. Also jedes 50. Jahr ist ja in der Bibel ein Jubeljahr in der jüdischen Rechnung. Also 85 mal 50 Jahre, dann kommt der Messias. Und da rechnet man natürlich mit der jüdischen Jahrzählung ab Erschaffung der Welt. Wobei zu sagen ist, diese Chronologie hat ein Problem, weil dort bewusst gewisse Zeiten weggelassen sind. Zum Beispiel die 70 Jahre der Gefangenschaft werden nicht gerechnet. Darum ist auch die heutige Zählung immer noch nicht bei 6.000, sondern einige Jahrhunderte weniger, weil gewisse Zeiten nicht mitgerechnet werden. Also es geht schon gar nicht auf, mit diesen Zahlen ab Erschaffung der Welt zu rechnen. Aber mit dieser Rechnung kam man also für die Zeit der Erlösung auf die Jahre 440 bis 490. Das ist das letzte 50-Jahr-Periode, die 85. Und es gab auch eine populäre Voraussage unter den Juden: Das Exil seit dem Jahr 70 wird nicht länger dauern als 400 Jahre, so wie Israel in Ägypten war. Auch das ist ein Fehler, denn diese 400 Jahre in 1. Mose 15 erwähnt, die beziehen sich bereits ab der Zeit von Isaak bis dann zum Auszug aus Ägypten. Ich verweise auf den Bibelstudientag über die Chronologie des Alten Testaments, wo wir das alles ganz genau durchgerechnet haben. Aber sie sagten sich, ja, also 400 Jahre, dann ist eigentlich so, 470 sollte die Zeit der Erlösung sein, wo die Juden wieder zurückkehren aus der Zerstreuung ins Land der Väter. Und unter den Heiden gab es die Prophetie, das römische Reich sollte nicht länger dauern als 1200 Jahre. Wir haben im Lateinunterricht gelernt. Wann ist Rom gegründet worden? 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Aber unser Lateinlehrer damals, ein ganz gemütlicher alter Österreicher, der uns auch erzählt hat, wie er unter Hitler im Gefängnis war und so, hat uns dann gesagt, aber es stimmt sicher nicht. Also die Zeitrechnung stimmt garantiert historisch nicht, aber das war die übliche Rechnung. Und darum 753 bis 447, das gibt diese 1200 Jahre. Also da muss das Römische Reich dann untergehen. Und jetzt ist es schon gespalten. Sieh mal, so gewisse Anspielungen an biblische Realitäten. Man wusste, bevor der Messias kommt, da gibt es ein Chaos unter den Völkern. Und so dachte man, das ist es jetzt. Und dieser Messias namens Moses trat also auf der Insel Kreta auf, reiste herum und predigte und sagte, ich werde wie Mose. Und Mose 18, Vers 15, ein Prophet gleich dir. Werde ich das Mittelmeer spalten und die Juden heimführen aus Kreta direkt ins heilige Land. Trocken Fußes. Er sagte, die Juden können das Geld, das sie haben, ihm abgeben. Das braucht man im messianischen Reich nicht mehr. Das haben sie auch gemacht. Und viele haben ihre Arbeit aufgegeben, vernachlässigt, ganz im Widerspruch zur Lehre im Neuen Testament, 2. Thessalonicher 3. Da waren ja Thessalonicher, die arbeiteten nicht mehr, profitierten von anderen, ja? Und Paulus sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und er sagt, nicht in der Endzeit gilt das dann nicht mehr, ja? Also, dann kam der große Tag, da haben sie sich versammelt auf den Klippen an der Küste Kretas, aber viele Nachfolger glauben das nicht. Die glauben nicht, dass er gestorben ist und sagten, er kommt wieder. Es gibt noch während 300 Jahren Nachfolger von Abu Isa. Und dann stirbt auch diese Bewegung. So, jetzt haben wir Pause nötig. Und zwar 10 Minuten angesichts der Tatsache, dass noch so viele falsche Messias auf der Liste sind.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas »Falsche Messiasse«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de. oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere R-O-G-E-R-L-I-E-B-I.ch. www.jesusgott.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.